Ja, vielen Dank. Ich kann mich an meine erste Bibel erinnern, Armin, als du das eben gerade so erzähltest, die man sich gekauft hat und man hat die so ein bisschen in so noch so ein Schonleder Einband eingebaut. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch so, diese mit dem Reißverschluss? Und ich war ganz stolz auf meine Bibel und plötzlich hatte die zwei Dellen an der Seite. Und als ich das eben so sah, wer braucht noch eine Bibel? Mein großer Bruder brauchte meine Bibel, um Nüsse zu knacken. So, und also der hat meine Bibel sozusagen, die hatte sie alles lauter kleine Dellen. Ich war sauer und hätte ihn, bin zu meiner Mom, weiß ich noch, und so. Und dann hat er natürlich richtig Ärger gekriegt, weil er mit meiner Bibel hat Nüsse geknackt. Also er brauchte eine Bibel. Also von wegen hier, wer braucht noch eine Bibel? Also eine Bibel ist für vieles, also das hier ist ja auch richtig massives Teil. Also man kann eine Bibel auch missbrauchen an der Stelle. Und jedenfalls, ich hab ab und zu einmal im Jahr machen wir ein Bible Shred. Weiß nicht, ein Shred heißt, direkt übersetzt Schreddern, aber das ist nicht gemeint. Shred bedeutet, wenn man etwas intensiv tut. Es gibt also ein Basketball-Shred, das ist eine Sportveranstaltung, das kommt aus dem Englischen. Also wenn man für 3-4 Tage ganz konsequent etwas übt und lernt und macht. Und der Bible-Shred ist, dass man in einem Monat die Bibel durchliest. So, das heißt, das machen wir am 1.1. beginnt das und endet dann am letzten Tag im Januar. Und dann liest du sozusagen jeden Tag etwa 2 Stunden Bibel, um sozusagen die Bibel zu schaffen. Wir haben einen Bibelleseplan und dann shreddst du durch die ganze Bibel durch. Und wenn du so liest, das ist praktisch an jeder freien Zeit liest man. Und wenn du dann dein Handy hast, dann bist du, egal wo du stehst, wo du bist, bist du immer am Lesen. Ich weiß nicht, kennt ihr die YouVersion, diese Bible-App, YouVersion? Kann man sehr empfehlen, da sind alle verschiedene Sprachen auch drauf, kostet nichts. Es ist eigentlich die meitverbreitetste Bibel-App und dann liest du einfach, nachts du wachst auf, okay, nochmal 2-3 Kapitel. Und man liest einfach in einem Stück immer wieder, nicht drüber nachdenken, nicht jetzt irgendwie überlegen, nicht fragen, einfach einmal durch. So. Das ist ein interessantes Geschehen, das macht was mit einem. Und wir fingen an zum Beispiel, das war im letzten Jahr mit 80 Leuten, die mitgemacht haben, so deutschlandweit, haben dann WhatsApp-Gruppen und dann reden wir so darüber, wie geht's dir, was macht das? Und da gibt es auch Leute, die haben dann noch mal eine Nachfrage, wer war denn das? Und dann haben wir nachher noch eine Fragegruppe eingerichtet. Und nachher haben vielleicht 36 haben es dann geschafft und einmal durch die ganze Bibel durch. Mein Enkelsohn hat mitgemacht. Der war damals 8 Jahre alt. So, und hat, da haben wir gesagt, okay, wir machen ein Kindershred, wir machen das, die kriegen 3 Monate. So. Und der hat jetzt schon 2-mal mitgemacht und er sagt zu mir, Opa Johnny, weißt du, was mein Lieblingsbuch ist? Ich sage, nee, Hiob. Die 30 Kapitel, was da die Freunde von Hiob sagen, das ist voll Schrott. Aber wie der nachher am Ende die Sache wieder auflöst, finde ich richtig gut. Ich muss jetzt mal überlegen, was haben die Freunde nochmal von Hiob gesagt? Wie war das nochmal? Und man merkte irgendwo, plötzlich hast du Gesprächsthemen. Und es ist so herrlich, wenn du dann die Tage dir anguckst, so um den 20. Januar herum, siehst du, beginnt das Neue Testament. Und du freust dich einfach schon auf das Neue Testament. Du freust dich auf diese Barmherzigkeit, du freust dich auf die Gnade, du freust dich auf die Liebe, du freust dich einfach auf den Heiligen Geist. Also es ist einfach, und dann weißt du, oh, die letzten 10 Tage, die werden nochmal ein bisschen entspannter. Das war jedenfalls so ein bisschen so mein Gefühl im Urlaub. Also wenn du mal Lust hast und Zeit hast, wenn du deine Bildschirmzeit kriegt man ja manchmal geschickt. Ne? Finde ich manchmal ein bisschen fies. So. Also ich habe ein Apple-Gerät, weiß nicht, ob das bei Android auch so ist. Ist das so, dass man so einmal am Ende der Woche oder am Ende des Monats Bildschirmzeit kann man abschalten, sagt der Pastor hier. Also meine Bildschirmzeit letztes Mal war 2 Stunden 10 Minuten am Tag. Also eigentlich wische ich das auch immer gleich weg und lese das gar nicht. Aber ich dachte, ey, 2 Stunden, das ist genau die Zeit, die man braucht. Also pro Tag 2 Stunden Bildschirmzeit, um sozusagen auch die Bibel mal zu lesen. Also ist mal eine kleine Challenge. Also wir sollen Psalm 83 lesen, das müssen wir uns merken. Wir sollen 2. Petrusbrief, ne? Und nochmal die ganze Bibel in 30 Tagen. Warum reden Christen über die Bibel und so antiquarischer Quatsch? Also ich finde, antiquarisches kann richtig wertvoll sein. Ich weiß nicht, ob du so eine Kommode hast oder einen Schrank hast, der ist antiquarisch. Meine Eltern haben einen Schrank, der steht sonst im Museum. Aber der kommt auch aus dem letzten Jahrhundert und dies und das und der ist richtig viel wert. Große 5-stellige Summe ist dieser Schrank ist der wert. Also ist antiquarisch. Also richtig wertvoll. Ja. Und also von daher antiquarischer Quatsch. Natürlich gibt es auch den Trödelmarkt. Also wir sind in einer Gemeinde, ich bin in einer Gemeinde, Landeskirche zu Hause. Und kennt ihr das auch, den Bazar? Also man hat dann so immer zum ersten Advent ist das meistens, macht man einen Bazar. Und da wird dann gebastelt und Kuchen verkauft. Und dann lädt man Leute ein und dann kaufen die auch so Handwerkszeug, gestricktes Zeug, Häkelzeug, mal ein Bild, Holz, Kunstwerk, wie auch immer. Und bei unserem Bazar in der Matthäusgemeinde da in Bremen, da kann man auch Trödel abgeben. Also gut erhaltener Trödel heißt es. So. Und das ist tricky. Weil mancher, so scheint es, nutzt es auch so als Sperrmüllabgabe. So. Meint aber, es sei gut erhalten. Also das variiert. Du denkst, das ist so wertvoll und guck mal hier und das, weil es eine, da hängt nämlich eine Geschichte dran, eine Emotion. Und sagt, na gut, ich reiß mir das vom Herzen. Das Team, das eine Woche lang das Zeug sortiert, wir sind eine große Gemeinde, schmeißt die Hälfte der Sachen, schmeißen sie weg. Das heißt, wir haben ein Müllproblem mittlerweile, weil so viel Sachen gebracht werden und auch so viel Sachen weggeschmissen werden müssen. Und ihr wisst ja, wie man in Deutschland wegschmeißt. Also wenn du da einen Joghurtbecher in Restmüll schmeißt, da hast du schon ein schlechtes Gewissen. Ne? Musst schon Buße tun. Überlegst du schon, ob ich am Abend mal teilnehmen darf oder nicht. Ne? Also das war jetzt etwas schwarz. Versteht ihr, wir sind sozusagen, und hier sind wir an der Stelle, wo Dinge, die alt sind, eigentlich ganz wertvoll werden und andere sagen, pff, was ist das denn hier? Hä, irgendwie so eine komische Tonfigur? Pff, weg. So, und dann kommt die Woche später zum Bazar, kommst du und suchst deine Tonfigur, ne, in einem Raum, der ist so groß wie dieser, voll mit Trödel. Das ist nur der Trödel. Der Trödel bringt 7.000 Euro. Innerhalb von 10 Stunden Verkauf. Also da geht schon was durch. Und du suchst deine Tonfigur. Und denkst, wo ist die denn? Und dann fragst du nach und dann sagen die, ja, du, keine Ahnung, ich glaube. Und du denkst, Mann, das war doch. Und dann kommt die Geschichte. Und so ist das manchmal, auch mit dem Wort Gottes, mit Bibel. Man sagt, das ist doch so alt. Hat nichts mit mir zu tun. Jetzt kommt aber Armin und sagt plötzlich, in meiner Bibel ist ein Vers, der hat mich berührt. Und er liest diesen Vers vor. Und auf einmal wird das eine ganz besondere Stelle. Mancher von uns, weiß nicht, ob ihr das auch kennt, hat sogar einen roten Stift dabei, so einen bunten Stift, und dann malt man sich das sogar an. Kennt ihr das? Ne? Oder unterstreicht das? Oder gibt es, also in meiner Jugendzeit, da gab es Leute, da war die ganze Bibel rot, grün, orange, oder ich hatte einen, der hat es nur mit Kugelschreiber gemacht und unterstrichen, und die ganze Bibel, also roch fast nach Tinte, so, ne? Weil alles wichtig war irgendwo. Also es gibt schon unterschiedliche Methoden. Aber wir merken, die Bibel ist etwas Lebendiges. Es lebt. Und vielleicht guckst du bei dir zu Hause, wenn du gleich nach Hause kommst, und du siehst dieses eine Teil, was eigentlich, das brauchst du nicht. Oder die eine Tasse, oder die eine Figur, die brauchst du nicht, die ist nicht wichtig, aber da hängt eine Geschichte dran. Und eine Erinnerung. Und eine Emotion. Und deswegen bleibt die doch stehen. Bis wann auch immer. Und so ist es auch mit Geschichten, die die Bibel uns bringt, weil diese Geschichten, und wie Carsten mich gerade gefragt hat und ich euch erzählt habe, was ich mit diesem Petrus zum Beispiel so, was ich denke, ist, weil diese Geschichten sind road-tested. Das sind, da kannst du nachlesen, wie Menschen funktionieren. Wie Menschen leiden und lieben und sich freuen und feiern und Spaß haben und in die Grütze hauen und enttäuschen und zerbrechen und sterben und also alles, alle Variationen, all das, was du erlebst in deinem Leben, in dem Leben deiner Nachbarn, in dem Leben hinter den Mauern, in dem Leben von anderen Kulturen, kannst du in der Bibel finden. Und das macht die Bibel auch lebendig dadurch. Und wir merken das Besondere auch, dass die Bibel natürlich diese vertikale Dimension hat. Es ist nicht nur eine Geschichte zwischen Mensch und Mensch, sondern es ist eine Geschichte von zwischen Gott und Menschen. Und das macht es nochmal besonders. Und deswegen reden wir auch von einem lebendigen Buch. Deswegen reden wir auch davon, dass die Bibel nicht so ist wie eine Zeitung. Ich weiß nicht, hast du heute die Zeitung gelesen? So, vielleicht hast du ein Abonnement? Und dann liest man die Zeitung, und wenn du die noch nicht gelesen hast und sie liegt noch da, wirst du sie wahrscheinlich morgen nicht lesen mehr. Weil du sagst, es ist alt, und dann landet das im Altpapier, blaue Tonne. Und dann kommt eine neue Zeitung und die liest du wieder. Und denkst, ich muss noch die Zeitung lesen. Macht ja manchmal auch ein bisschen Druck. Aber die Bibel ist immer wieder frisch. Und das ist interessant. Selbst wenn du jeden Monat die Bibel lesen würdest, kann es sein, wird es sein, dass immer wieder sie neu, und das ist jetzt interessant, zu dir spricht. Die Bibel spricht zu uns. Und wenn du die anderen Abende schon mal da gewesen bist, manche von euch, eine ganze Reihe von euch waren da, kommen wir immer wieder auf die Seele zu sprechen. Unsere Seele, das, was uns auch ausmacht, das, was überbleibt von dem Körper, unsere Seele reagiert dadurch, dass Gottes Geist zu unserem Geist spricht, zu unserer Seele spricht. Und hier passiert etwas. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Wir sehen aber nochmal diese antiquarische Quatsch. Wer braucht noch Bibel- und Jesus-Stories? Ich habe eine kleine PowerPoint-Präsentation zusammengebaut vorhin an Carstens Arbeitszimmer mit seinem Schreibtisch. Und vielleicht machen wir mal die erste Folie. Also wie, wie können wir die Bibel einordnen, gerade in Bezug auf diese Frage, können wir uns auf sie verlassen? Und das ist etwas, wo wir also eine historische Quelle ja haben, die nun ziemlich alt ist. Und der Vergleich der Bibel mit anderen antiken Texten ist nochmal einfach interessant zu sehen, in was für einem Verhältnis und in was für einer akkuraten, verlässlichen Genauigkeit und Authentizität wir es mit der Bibel zu tun haben. Und ich erkläre euch einfach mal ein wenig diese Folie. Also zum Beispiel, da oben sind zwei griechische Historiker. Muss man nicht kennen, aber vielleicht erinnerst du noch an der Schule. Wir haben über Geschichte gehört, Armin, weiß nicht, ob du diese kennst. Herodot und Thukydides. Und die haben sozusagen gelebt, 500 vor Christus, haben die was aufgeschrieben. Gefunden hat man eine Abschrift, und zwar 8 Exemplare, 1300 Jahre nach ihrem Leben, hat man erst eine Abschrift gefunden. Die früheste Handschrift, also war 900 nach Christus, hat man von den beiden was gefunden. Also 1300 Jahre waren dazwischen 8 Exemplare. Und wenn wir jetzt über Glaubwürdigkeit reden, so von Originaltexten, ne, merken wir, oh, das ist interessant. Und nach diesem Prinzip geht jetzt sozusagen, hier gehen wir jetzt runter, gut, Tacitus, das war ein römischer Historiker, der lebte 100 nach Christus ungefähr. So seine Schrift wurde 1000 Jahre Abstand zum Original, 20 Exemplare. Also 1000 Jahre später dann, tauchten sozusagen diese Handschriften auf. Cäsar, gallische Kriege, kennt mancher vielleicht aus der Schule, ich weiß nicht, ob man Latein, im Lateinunterricht wird das ja immer gern genommen. 50 vor Christus, ne, also alle Asterix und Obelix-Leser wissen Bescheid. Das erste bekannte Manuskript 950 Jahre später. 9 bis 10 Exemplare. So. Dann gibt es Livius, das ist ein römischer Geschichtsschreiber. Der hat mehrere Bände geschrieben über also die punischen Kriege und also diese ganzen, und die Römer haben eine Menge verzapft, ne? Etwa 200 vor Christus war das. Und ihr seht, 900 Jahre, ehe man sozusagen zu Abschriften kam, und davon gibt es 20. Kommen wir jetzt zum Neuen Testament. Wir sehen, also das Neue Testament, klar, das wissen wir ziemlich, wann es geschrieben wurde, die Zeit, unsere Zeitrechnung ist mit Jesus. Jesus ist sozusagen weltweit auf dem Kalender. Stunde Null. Gut, wir wissen das, wann das gewesen ist. 40 nach Christus kamen sozusagen die ersten handschriftlichen Texte bis ins, ne, die Offenbarung etwa, ich sag mal, 100 nach Christus ist das ungefähr gesetzt. Früheste Fragmente gab es schon 130 nach Christus. Und die erste vollständige Abschrift des Neuen Testamentes war 350 nach Christus. Also man sieht ganz kurzer Abstand. 5000 griechische Manuskripte, 10.000 lateinische Manuskripte und noch eine große Anzahl von Parallelschriften und Abteilungen von Neuen Testamenten. Und wir sehen hier also die Genauigkeit, die Authentizität, die Vollständigkeit kann nicht in Frage gestellt werden. Dieser Mensch ist Professor der heißt Alistair McGrath. Professor für Wissenschaft und Religion in Oxford ist er. Und der hat das einfach mal so dargestellt. Ich fand das einfach interessant, wenn wir darüber nachdenken, was ist, also wie glaubwürdig Wie glaubwürdig sind die Berichte, die wir im Neuen Testament haben? Also eine große Zuverlässigkeit. Und die zeitliche Nähe zu den geschilderten Ereignissen und zu der ersten gefundenen Handschrift fällt hier auf. Also eine zeitliche Nähe zu den Ereignissen und die erste gefundene Handschrift fällt auf. Wie gesagt, da hier haben wir 1000 Jahre immer fast dazwischen oder plus 1000 Jahre. Hier nur eine ganz kurze Geschichte. Es gibt einen Experte für Textkritik. Marc, wenn du das nächste Foto mal hast, dann siehst du das. Der sagt, was Vielfalt und Vollständigkeit der Indizien angeht, nimmt der Text des Neuen Testaments eine absolut unangefochtene Stellung unter den antiken Prosaschriften ein. Nochmal zurück zu der anderen Folie. Da seht ihr, also das ist unbenommen. Hier merken wir, hier ist also eine große Vollständigkeit, Genauigkeit im Vergleich zu den anderen Schriften, mit denen wir uns sonst beschäftigen und die sonst zitiert werden und die sonst eben auch, ich sag mal, glaubhaft sozusagen im Geschichtsunterricht und an der Universität gelehrt werden. Danke, jetzt überspringen wir die nächste Folie. Denn die Frage, was hat Jesus gesagt? Denn das ist jetzt nochmal so die Frage, wenn wir sagen, also braucht man Jesus noch? Also unser Thema ist ja, ne, also antiquarischer Quatsch, ne? Wer braucht noch Bibel und Jesus-Stories? Jetzt wollen wir uns diesen Jesus mal angucken, von dem das Neue Testament erzählt. Also eine Aussage ist, ich bin das Brot des Lebens. Es ist interessant, dass Jesus gekommen ist und hat sozusagen in Ich-Bin-Worten gesprochen. Bibelkenner wissen, ich bin, wo oder war doch was, Altes Testament, Mose, ich bin, der ich bin. Okay, Jesus hat hier sozusagen auch ein Claim benutzt, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt damit, also jeder Mensch hat verstanden, was Brot ist. Wir brauchen Brot jeden Tag. Wir brauchen Brot zum Leben. Und er sagt, du brauchst mich, um zu leben. Jesus sagt, du als Mensch, egal ob du in Dabringhausen wohnst, in dieser Weltstadt oder in einer anderen Region, in der Metropole, Forthausen, wo auch immer. Du brauchst mich. Und zwar wie Brot, wie Nahrung. Wie oft isst du am Tag? In der Regel 3-mal, vielleicht 4-mal, vielleicht 2-mal. Wir brauchen das jeden Tag. Jeden Tag brauchen wir Nahrung. Wir brauchen Jesus jeden Tag, will er damit sagen. Eine weitere Aussage, auch interessant, wenn der Sohn dich frei macht, bist du wirklich frei. Jesus wusste, dass wir Menschen gefangen werden können, in Süchte gefangen werden können, zum Beispiel. Wir merken, wir werden abhängig. Da gibt es alle möglichen Formen. Das ist zuerst lustig, Spaß, zuerst ist es ein Zeitvertreib, es ist ein Gruppendruck, wie auch immer. Und auf einmal merken wir, oh, okay, wie komme ich hier wieder raus? Manchmal geht die Spirale richtig runter. Ein Freund von mir, mit dem ich auch jetzt unterwegs bin, wir machen gemeinsam auch Einsätze, auch auf der Straße. Christian heißt er. Christian hat im Drogenrausch eine Frau totgefahren und landete im Gefängnis. Und dort im Gefängnis hat er Jesus kennengelernt. Er sappt durchs Fernsehen, bleibt bei einem Jesus-Film hängen, schaut sich das an, bricht zusammen und spürt die Gegenwart Gottes in seiner Zelle. Und ich sage, Christian, wie war das? Er sagt, Johannes, das war unglaublich. Ich war am Heulen, Ich habe mich hingelegt, auf dem Fußboden gelegen. Ich habe nur gesagt, okay, es tut mir leid, das habe ich sowieso schon immer gesagt, weil ich hatte unheimliche Schuldgefühle. Aber ich war abhängig von den Drogen und im Gefängnis gibt es genug Drogen. Irgendwie funktioniert das da. Und ich wollte nicht mehr, ich war am Ende. Und ich habe gespürt, wie Jesus in meine Zelle kam und mir sagte, dir ist vergeben. Und das erzählt er den Menschen auf der Straße. Und er sagt, ihr lieben Leute, also kein christliches Elternhaus, nix, keine Gemeinde kennengelernt, nix, Bibel gelesen, gar nicht, kein Konfirmandenunterricht, nix. Sondern, ich sag mal, rausgerettet worden aus echt einer Drogennot, von einer Schuld belastet, ein Mensch das Leben genommen. Und der sagt, Jesus kann dich frei machen, predigt er den Menschen jetzt. Und sagt, hey, Jesus kann dich frei machen. Und dann bist du wirklich frei. Und bei ihm war das sofort, ganz interessant, ohne Therapie, ohne irgendwelche Dinge. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Aber wenn es eine Hoffnung gibt, dann ist es dieser Jesus. Was hat er noch gesagt? Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Wir wissen, dass das Leben kompliziert ist. Und das, was ich eben berichtet habe, ist auch vielleicht ein Extremfall. Aber wir wissen auch, Sorgen und Angst, gestern haben wir über Angst gesprochen, Sorgen und Angst, auch Schuld, zieht nach unten. Wir haben gerade gehört von Peter Maffay und das, was er erlebt hat. Es gibt Dinge, die können wir wieder gut machen. Da gehen wir hin und sagen, ey, es tut mir leid. Und kann ich das wieder gut machen? Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Und vielleicht kannst du das wieder heile machen oder du kannst einen Ersatz schaffen. Aber es gibt Dinge im Leben, die kannst du nicht wieder gut machen. Und da zum Beispiel in dieser Geschichte. Die kannst du nicht wieder gut machen. Du kannst das nicht rückgängig machen. Was machst du mit so einem Paket? Wir fangen an, uns abzulenken, uns zu betäuben. Wir werden hart an dieser Stelle. Bitterkeit zieht ein. Wir fangen an zu vergleichen. Der andere ist ja noch schlimmer. Und außerdem, dann fangen wir uns an zu entschuldigen. Und wir nehmen alle Mechanismen wahr, während wir habhaft werden können. Und was sagt Jesus? Er sagt, hey, bei mir kannst du ehrlich werden. Komm zu mir. Komm zu mir, alle, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Dadurch wird die Frau nicht wieder lebendig, die Christian totgefahren hat. Das stimmt. Und die Folgen von Schuld müssen wir auch tragen. Das stimmt. Aber wir dürfen erleben, wie uns Lasten abgenommen werden. Und das ist der Lackmustest. Wir brauchen ja keinen Jesus, der nichts drauf hat. Sondern das ist die Einladung für uns alle. Schuld abzugeben, Schuld zuzugeben, zu bekennen, wieder gut zu machen, wenn möglich, und sie ihm zu nennen und sie bei ihm zu belassen. Das sind Aussagen, die Jesus gemacht hat im Neuen Testament. Und die können wir ausprobieren, ob das funktioniert. Diese Möglichkeit haben wir. Ein weiteres: Wer mich aufnimmt, nimmt Gott auf. Wer mich empfängt, empfängt Gott. Also, das ist eine krasse Aussage. Also, wenn du schon länger als Christ unterwegs bist, und das sind einige von euch, da sagst du, ja und? Aber, also wenn ich jetzt sagen würde, ihr Lieben, ich bin der Sohn Gottes, da würdet ihr sagen, ey Kassen, wen hast du denn hier eingekauft? Und ihr könnt sehr schnell herausfinden, ob ich sozusagen sündlos bin und ein Wundertäter bin. Du brauchst nur meine Frau anrufen, ne? Dann würde die sagen, naja, also der Johannes, er ist schon, vielleicht an manchen Stellen ist er relativ beweglich, aber er ist nicht perfekt. So. Also, ich muss es ja belegen. Jesus hat das belegt und er sagt, wer mich aufnimmt, nimmt Gott auf. Das quietscht richtig. Und das muss er beweisen. Wer solchen Sätze sagt, muss es belegen. Wenn wir auf die nächste Folie schauen, dann sehen wir, dass Bono, das ist nicht Peter Maffay, aber auch ein Sänger von U2. Und U2 ist weltweit bekannt. Und es ist ja so, dass viele Menschen sagen, ja, wer ist denn jetzt Jesus wirklich? Und viele Menschen sagen, das ist ein guter Lehrer. Und das ist ein guter Mensch. Und Bono sagt, ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, er war ein großer Denker oder Philosoph, denn er zog ja durch die Lande und behauptete, er sei der Messias, der Gesalbte Gottes. Lesen weiter, was er sagt. Dafür wurde er gekreuzigt. Er wurde gekreuzigt, weil er sagte, er sei der Sohn Gottes. Also ich denke, entweder war er der Sohn Gottes oder er war verrückt. Und es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass es ein Verrückter oder ein Lügner war, der seit fast 2000 Jahren das Leben von Millionen von Menschen rund um den Globus verändert und inspiriert haben soll. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Bono sagt hier das, was ich versucht habe, eben kurz in der Vorgeschichte deutlich zu machen. Wenn jemand sagt, dass er der Sohn Gottes ist, wenn jemand sagt, dass er Schuld vergeben kann, wenn jemand sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, sieht Gott, dann muss er es belegen. Dann kann man nicht sagen, na, er war ein guter Mensch. Und dann merken wir plötzlich, oh, an Jesus scheiden sich die Geister. Ein weiterer Punkt ist, von Jesus gab es 300 Prophezeiungen. Also Armin hat das erwähnt auch, hat das hier wunderbar nochmal gezeigt in der Bibel. Die Propheten, die Vorhersagen über das Leben Jesu, zum Beispiel im Alten Testament, bevor er geboren wurde, gab es im Alten Testament unterschiedliche Prophezeiungen, Vorhersagungen. Also eine Sache ist jetzt wieder Weihnachten, kommt das wieder, ne? Du Bethlehem Ephrata, der du klein bist, das ist Micha 5. Dann haben wir noch, eine Jungfrau wird schwanger, so und so und so und so. Das ist dann in Jesaja. Und es gibt also 300 Prophezeiungen, bevor er geboren wurde, die sich erfüllt haben. Also es gibt 29 Prophezeiungen, die sich an einem Tag erfüllt. Das hängt mit dem Sterben von Jesus zusammen. Also wir merken, das ist hier ein besonderer Mensch und über den spricht die Bibel, von dem handelt die Bibel. Und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen die Bibel nicht, dann sage ich dir, dann wirst du Gott nicht kennenlernen. Wenn du sagst, du brauchst die Bibel nicht, dann ist das so, als wenn du dir einen schönen Tesla kaufst, aber sagst, ich brauche keine Ladestation. Und der Tesla sieht so schön aus. Ich saß neulich in einem schönen Tesla. Und so einen großen. Und der macht ja alles mit dir. Also du musst ja gar nichts mehr machen. Ein riesen Bildschirm. Kannst du Netflix gucken im Tesla. Wahnsinn. Also nicht während der Fahrt. Aber was musst du machen, damit er sich bewegt? Ladestation. Logisch. Das ist doch klar. Wenn du den lebendigen Gott, den dreieinigen Gott, den Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, wenn du den kennenlernen willst, musst du in die Bibel schauen. Das ist die Quelle. Das ist die Quelle. Und ist die Quelle zuverlässig? Das ist die Frage. Wir sagen ja. Die Quelle ist zuverlässig. Wenn wir auf die nächste Folie schauen, sehen wir auch, dass die Lehre von Jesus auch viele Grundlagen gelegt hat, auch für unsere Gesetzgebung. Ist auch interessant. Ich habe mal drei Aussagen mitgebracht. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mancher sagt ja mal, ja, man darf die Bibel nicht wörtlich nehmen. Ich weiß schon, was damit gemeint ist, aber ich sage, warte mal. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, finde ich schon, sollen wir das wörtlich nehmen? Kann man schon sagen. Also, wir sagen ja also auf den, also Achtsamkeit, sagen wir, auf den anderen zu achten, einander zu helfen, einander zu unterstützen. Eine zweite Aussage, also das steht dann, das ist die goldene Regel, ich nehme mal eben die goldene Lampe hier kurz weg, so, die goldene Regel, ne, also was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso ihnen, also ne, was man, ne, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch kein anderen zu, so haben wir die sozusagen ein bisschen, ne? Das ist so diese goldene Regel, was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso ihnen, das hat Jesus gesagt. Eine dritte Aussage noch, eine der radikalsten Aussagen, sagt er, liebt eure Feinde. Und jetzt der deutsche Autofahrer. Du wirst rechts überholt. Ich bin neulich auf der Autobahn gefahren und es ist eine Bundesstraße, also B75 ist es bei uns da und ich wusste, da vorne kommt der Blitzer, 50er Blitzer, von 80 auf 50. So, und ich wurde überholt von einem weißen BMW mit Hamburger Kennzeichen. Und Bremen und Hamburg sind immer sozusagen im Wettbewerb. Und ich habe überlegt, soll ich ihn vor der Sünde bewahren oder nicht? So, und ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst, du als Autofahrer manchmal. Ne? Also wenn du rechts überholt wirst, du, dann denkst du gleich, alter Schwede, ich hol die Bazooka raus. Ne? Das darf man nicht. So. Und dann scherte er vor mir ein und er hatte noch so schöne 75 drauf und ich dachte, okay, ich war schön am Bremsen. Und dann dachte ich, nein, ich will ihn bewahren vor der Sünde. Und habe ihn angeblinkt. Blick, blick, blick. Er hat sofort gebremst, fuhr mit 58 am Blitzer vorbei, blinkte fröhlich auf und ich hatte einen Hamburger gerettet. So. Weil, es ist ja so, also wir kriegen ja die Sünde manchmal schwarz auf weiß nach Hause geschickt. Kennst du das? Sogar mit Foto. Also das ist schon krass. Das heißt, Schuld, also keiner muss mir erklären, ich weiß gar nicht, was Sünde ist. Ich sage, hast du noch nie ein Ticket gekriegt oder was? Ich sage, Verkehrssünder. Ach so, ja. Sag ich, das heißt immer bezahlen. Schuld heißt immer bezahlen. Und jetzt liebet eure Feinde, heißt auch nicht Rache zu nehmen. Und wir erleben, wisst ihr, wie die Gesellschaft tickt? Die Gesellschaft vergibt nicht. Vergibt nicht. Rache ist ein Riesenthema, gerade auch jetzt, auch wenn wir in den Nahostkonflikt gucken, wenn wir in die anderen Konflikte gucken, wenn wir in unsere Familien gucken, wenn wir in unser Leben gucken, wir merken, es ist schwer, das Temperament im Griff zu behalten. Und jetzt sagt auch noch Jesus, liebt eure Feinde. Jetzt frage ich mal, folgst du Jesus nach? Und dann sagen die, Johannes, eigentlich schon. Kriegst du das hin? Nicht so. Schuld ist ein Thema, was beschäftigt uns unser Leben lang. Und wir leben aus der Vergebung. Christen sind nicht perfekt. Und wenn du denkst, die nächste Gemeinde ist das gelobte Land, dann wirst du feststellen, nein. Wenn du da hingehst, bist du ja da. So, das nächste Problem auf zwei Beinen. Wir sind eine Problemfamilie. Ich meine, wo sind die größten Probleme? In der Familie. Ja, steigt man deswegen aus? Nein, wie nennen wir das? Man rauft sich zusammen. Kennst du den Begriff? Man rauft sich zusammen. Und Jesus sagt das anders. Wir leben alle aus der Vergebung. Er sagt, wir waschen uns nicht die Köpfe, sondern die Füße. Und wir merken plötzlich, wow, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist nicht nur der Benefit, dass ich noch ein besserer Mensch werde oder gerettet werde für die Ewigkeit und Schuld ist vergeben, das ist richtig gut. Aber nein, Wir leben aus der Gnade. Wir lernen, Geschwister zu lieben und sogar Feinde zu lieben. Und das finde ich richtig schwer. Und wir brauchen deswegen die Kraft Gottes in unserem Leben. Und die tanken wir durch das Lesen des Wortes Gottes, ihr Lieben. Nicht anders. Es gibt keinen anderen Weg, um unsere Akkus, unsere geistlichen Akkus aufzuladen. Vielleicht noch ein bisschen Lobpreismusik, okay. Also da würde ich jetzt so ein bisschen, ich will nicht jetzt mit dir nicht anlegen, aber auch das sind oftmals gesungene Gebete. Und sie können dir helfen, dein Akku aufzuladen, dein Verstand, dein Kopf zu klären, den Pulverdampf verschwinden zu lassen. Aber es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Und wir wissen ja, wie das ist mit unserer Ungeduld. Deswegen ist die Lehre von Jesus etwas, was wir Christen dann adaptieren wollen und lernen wollen. Und das gelingt uns mal besser und mal schlechter. Aber es ist gut, dass wir immer wieder weiter vorankommen. Ein letztes Bild ist die Frage, willst du mit diesem Jesus unterwegs sein? Und ich dachte, das ist irgendwie ein schönes Bild. Also das ist ein Bild von Vertrauen. Also da sitzt so ein Typ in so einem, ist das ein Gleitschirm? Also ich kenne mich nicht so aus, Gleitschirm. Mein Bruder hat mal versucht, Gleitschirm zu fliegen, hatte keine Ahnung und ist fast ums Leben gekommen. Da hat ihm jemand gesagt, du musst nur so und so und laufen. Und er ist sozusagen einem Hang so runter, aber auf einmal kamen da Bäume und er kam ins Trudeln und er ist fast gesmashed. So, er ist dann noch gelandet und es war fatal. Sowas braucht Vertrauen. Und wenn wir mit Jesus einsteigen, braucht das auch Vertrauen. Das ist sozusagen ein Schritt, den man sich überlegen sollte. Man braucht dafür Informationen. Deswegen liegen auf den Tischen Neue Testamente. Da kannst du die Geschichten von Jesus nochmal nachlesen. Und du brauchst Informationen. Und dann kannst du eine Entscheidung treffen. Und wenn du die Entscheidung schon getroffen hast, darf ich mal ganz kurz fragen, wer hat die Entscheidung im letzten Jahrtausend getroffen, mit Jesus zu leben? Darf ich das mal sehen? Gibt es da Leute, die das gemacht haben? Eine ganze Reihe, genau. Sind Leute dabei? Vielen Dank, sehr schön. Sind Leute dabei, die es in diesem Jahrtausend gemacht haben? Willkommen, sehr schön. Ihr seht richtig jung und frisch aus noch. Herrlich, sehr schön. Vielleicht gibt es jetzt ja auch Leute, die haben gesagt, ich bin an dieser Stelle noch nicht. Das ist kein Problem. Aber die Einladung ist da. Die Einladung, ich sag mal, loszufliegen, die ist da. Wie fliege ich los? Da haben wir das gleiche Bild, aber Marc, wie fliege ich los? Und das ist so toll. Jesus sagt nicht, dich will ich nicht. Und dich und du ja, aber du nicht. Sondern er sagt, alle sind. Also es ist sehr inklusiv. Das Angebot ist inklusiv, alle. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Und hier sehen wir das Wort Glaube. Und das ist das Springen. Der Absprung. Das Vertrauen. Ich habe auf den Tischen habe ich hier so kleine Kärtchen liegen. Hast du vielleicht schon gesehen? Wie mache ich klar, wie nehme ich auf, ihn aufnehmen, wie nehmen wir Jesus auf? Und das ist so wie das Lesen mit der Bibel. Indem wir lesen, nehmen wir lebendige Worte auf. In dem Moment beginnt der Prozess. Wenn wir nicht lesen, sind wir aus dem Prozess raus. Wenn du liest, nimmst du, das ist so, als wenn du an der Ladestation stehst. Je mehr Bibel du kennst, auch auswendig kennst, so wie Armin vielleicht, seinen Lieblingsvers in sich trägt, kannst du ihn immer wieder sagen, das ist wie Kaugummi kauen, man kaut drauf rum und du merkst, oh, gibt Energie. Weil wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. In dem Moment, wo du Jesus aufnimmst, kommt Gottes Geist in dich hinein. Das ist ein abgefahrenes System. Gott kommt in dich. Also du bist ein Tempel auf zwei Beinen sozusagen. Und Gottes Wort und Heiliger Geist arbeiten zusammen. Jesus sagt das nicht so, wie ich das euch gerade, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Erinnert ihr euch? Das sagt er. Ich bin das Brot des Lebens. Ja, wie soll ich ihn denn essen? Ja. Wort Gottes und Gottes Geist. Deswegen, wenn wir es nicht im Herzen haben und auswendig lernen, und wir können einige Worte mitnehmen, oder du machst hier Musik an, oder heutzutage mit der modernen Technik, ist doch herrlich, auch mal wieder YouVersion, meinetwegen, ich kriege dafür kein Geld, dass ich das promote jetzt gerade, aber da kannst du es einfach vorlesen lassen. Sitzt in deinem Auto, fährst zur Arbeit, zack. Ihn aufnehmen. Wie oft muss ich Jesus in mein Leben aufnehmen? Wie oft muss ich ihm sagen, ich will dein Kind werden? Wenn du das vom Herzen sagst, reicht es einmal und dann beginnt die Reise. Dann beginnt die Reise. Hier auf diesem kleinen Kärtchen steht ein Gebet. Es gibt keine feste Formel, aber das hilft, einfach zu sagen, wenn dir deine Worte fehlen, Jesus, ich möchte mit dir am Start sein, ich möchte mit dir leben. Ich bin nicht perfekt, das wird Jesus sagen, weiß ich. Er weiß ja, du musst nichts verheimlichen vor ihm, weil er weiß sowieso alles. Und dennoch empfängt er dich mit offenen Armen. Da gibt es die Geschichte in Lukas 15, in die gehen wir jetzt nicht rein. Aber versteht ihr, ein Kind Gottes zu werden, er lädt uns ein, in seine Familie nach Hause zu kommen. Das ist ein Riesenangebot. Und da kommst du rein und dann bleibst du da drin. Und dann gibt es Kinder, die funktionieren gut. Ich weiß nicht, ob du Kinder zu Hause hast, aber da gibt es Kinder, das ist ganz toll. Und da gibt es Kinder, die sagen, okay, da muss man eine Menge lernen. Aber du bleibst in der Familie. Und dann gehen wir Umwege, kennst du auch, wenn du Kinder hast, kennst du die Umwege deiner Kinder. So, und dann denkst du, oh, wie lange habe ich gebraucht, um irgendwie halbwegs stabil im Leben mit Jesus unterwegs zu sein? Und dann wirst du wieder ein bisschen barmherziger. Und dann merken wir, aber dieses Angebot besteht. Komm in die Familie Gottes hinein. Vielleicht kennst du Leute, die das noch nicht sind, und du betest für sie und sagst, ich wünsche mir das. Vielleicht sitzt du gerade hier und denkst, ja, soll ich oder soll ich nicht? Ich würde gleich einfach dieses Gebet einfach mal beten. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, bin ich, also das ist natürlich auch nicht unwichtig, bin ich mir sicher, dass ich in der Familie Gottes bin. Wenn du dir nicht sicher bist, dann würde ich mal sagen, okay, dann machen wir heute nochmal einen Deckel drauf. Damit du sicher bist. Es gibt nichts Blöderes, als nicht zu wissen, welcher Familie man gehört. Und wir haben diese kleinen Klappkarten hier. In Bremen bin ich mit Leuten unterwegs, die kommen ins Gespräch mit Menschen. Und dann stellen sie die Frage, möchtest du Christ werden? Hast du schon mal jemand diese Frage gestellt? Die stelle ich jetzt hier. Möchtest du ein Jesus-Nachfolger? Möchtest du ein Christ werden? Möchtest du in die Familie Gottes kommen? Und da erleben sie, wie Nachbarn, die am Krankenhaus liegen, sie besuchen die und sie stellen diese Frage und sagen, ja, würde ich schon, gut, dass du mich fragst, ja, was muss ich denn machen? Ich weiß das ja nicht. Du redest immer nur davon, dass Gott mich segnen soll und dass du für mich betest. Aber du hast mir noch nie gefragt, ob ich Christ werden will. Ich weiß nicht, wie das geht. Und dann sage ich, oh, komm mal, dann helfe ich dir. Und dann holen sie diesen kleinen Zettel raus und sagen, pass mal auf, wir wollen mit der Ewigkeit keinen Fehler machen. Wir beten das jetzt einfach. Und dann beginnt einfach diese Reise. Und dann bleiben wir zusammen. Ich erzähle, wie man besorgt in der Bibel. Ich erzähle, wie es weitergeht. Und dann beginnt das. Dann laden wir dich ein. Wenn du willst, komm hierher. Hier wunderschöne Atmosphäre. So. Und dann vertrauen wir uns diesem Jesus an? Ich würde einfach gerne mal einen Moment Pause machen, nichts sagen. Vielleicht kennst du jemanden, dem du das wünschst. Vielleicht denkst du gerade an deinen Nachbarn, an deinen Freund, an deine Familie, an deine Frau, an deine Kinder, an irgendjemand. Und dann betest du jetzt einmal, okay, Herr Jesus, bitte. Hilf, dass diese Person dich kennenlernt. Kannst du jetzt beten? Und wenn du selber sagst, hey, ich möchte jetzt mit Jesus an den Start gehen, mit all meinen Problemen, mit all meinen Sorgen, mit all meinen Wegen, kann ich dir nur eins sagen, er weiß das, er wartet auf dich, er lädt dich ein, Lasten abzulegen. Dann nimmst du einfach diesen Zettel und betest das einfach für dich jetzt hier ganz still und machst das fest. Und wenn du das machst, komm hinterher zu mir, gebe ich dir noch eine Bibel und noch ein paar Tipps. Und dann machen wir das jetzt. Wir sind in einem Moment und ich bete gleich zum Abschluss dieser stillen Zeit. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in diesem Angebot leben dürfen. Danke, dass du uns so lieb hast, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du den Tod besiegt hast, dass du Schuld vergibst, meine Schuld vergibst und dass du uns so annimmst und dass wir in deiner Familie willkommen sind. Herr Jesus, und ich bitte dich jetzt gerade für die Person, die hier gerade sitzt und überlegt, dass du ihrem Herzen einen Schubs gibst und deutlich machst, dass du da bist, sie lieb hast und dass du auf sie wartest und dass sie Ja zu dir sagt. Und dann sagst du einfach, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Führe und leite du mich, Jesus. Ich will dir folgen. Und Herr, du siehst auch uns, die wir schon so lange dabei sind. Und wir wollen dich um Vergebung bitten, da wo wir uns nicht deiner Kraftquelle genährt haben, sondern wo wir uns selber Konstrukte gebaut haben. Dass wir nicht aus der lebendigen Quelle schöpfen, sondern aus löchrigen Brunnen, aus Zisternen, ohne frischem Wasser. Vergib du uns. Und entfache du in uns wieder dieses Feuer der Liebe zu dir und der Liebe zu deinem Wort und der Liebe zu unseren Mitmenschen und meinen Geschwistern. Und ich bitte dich, Jesus, dass du in die Situation hineinkommst, die Entzweiung und Verletzung verursacht haben. Und ich bitte dich, dass du heilst. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, zu kommen und unsere Herzen zu berühren. Und tu du das, was du tun möchtest, an uns und in uns und durch uns. Und wir danken dir, Jesus, dass du gekommen bist, damit wir Befreiung erleben. Freiheit in dir ist möglich. Herr, wir brauchen Wunder in unserem Leben. Wir brauchen die Gnade in unserem Leben. Komm du und wirke du an uns und in uns. Und dann auch durch uns zu anderen Menschen. Herr, wir wollen nicht bei uns stehen bleiben, sondern wir wollen Licht und Salz sein. in dieser Region, in diesen Orten und wollen dich loben und preisen, dass du uns befähigst, dass du uns begabst und freuen uns, Herr, dass unsere Erlösung sich naht. Wir heben unsere Häupter und wissen, Herr, dass du der Herr aller Herren bist und dir wollen wir dienen. Amen.